SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 15. von 30 Folgen des Romans Empusion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte von Olga Tokarczuk. Mieczysław Wojnicz erholt sich in Görbersdorf. Das geordnete Leben tut ihm gut. Sein Husten wird weniger, das Fieber geht herunter. Doch unter der geruhsamen Oberfläche rumort es. Ein Unbehagen hat ihn ergriffen. Gedanken an die tote Frau Opitz überfallen ihn nachts und das Röhren eines prünftigen Hirschs im nahen Wald macht ihn ganz konfus. Mitunter rauben ihm auch die Hustenanfälle seiner Mitbewohner den Schlaf. Mittlerweile kann er sie am Klang unterscheiden. Es liest Timo Weißschnur.
Gänzlich anders wiederum hustete der arme Thilo. Hinter der Wand seines Zimmers tönte der gurgelnde Laut faulender Materie, der Klang einer ewigen Fermentation. Als kochten in den Retorten des jugendlichen Körpers feuchte Miasmen, als wäre der Urschlamm in Gärung, aus dem vor Millionen Jahren das Leben entstanden war. Thilo hustete gewaltige Mengen an Schleim ab, und Wojnicz feuerte ihn, nolens volens, im Stillen dazu an, denn mühsam genug ging es vonstatten. Mitunter plagte sich der Arme in nicht enden wollenden Anläufen, die Ablagerungen in seinen kranken Lungen loszuwerden, um endlich, wenn man alle Hoffnung schon hatte aufgeben wollen, ans Ziel zu gelangen. Dann hörte Wojnicz Laute, als reibe und reiße etwas, dann ein Klatschen und ein Stöhnen der Erleichterung. In dem Blecheimer, den Raimund aus Thilos Zimmer trug, um gemäß Reglement den Inhalt mit Sägespänen zu mischen und zu verbrennen, sah Wojnicz mehr als einmal blutigen Zellstoff. Die Verbindung von Weiß und Rot wirkte immer schockierend, es zu sehen war wie ein Schlag. Longinus Lucas konnte man selbst in seinem Anbau husten hören. Er fügte seinem Bellen eine Note hinzu, die den Eindruck erweckte, er litte unter der Anstrengung einer schweren körperlichen Arbeit. Ein hoher Ton, ja regelrecht ein Diskant war es, der etwas von einem diffusen Vorwurf hatte, so dass jeder, der es hörte, unweigerlich von einem Schuldgefühl ergriffen wurde. Auch Opitz und Raimund husteten, wenn auch weniger häufig und nicht so heftig. Es mochte damit zu tun haben, dass die Öfen schon beheizt wurden und häufig ein dünner, feuchter Rauch über dem Tal schwebte, der die Kleidung durchdrang und den Wunsch nach wenigstens einem leichten Windhauch weckte. Dieser Hustensymphonie wegen plagte sich Wojnicz und wälzte sich in seinem Plumeau, das ewig klamm zu sein schien von der herbstlichen Kälte, die immer empfindlicher durch die Ritzen zwischen den Balken des Hauses drang. Bald hatte er verstanden, dass es nur eine Person gab, die ihn zu dieser Stunde empfangen konnte: Thilo. Denn Thilo schlief eher am Tag als in der Nacht. Mieczysław zog Hose und Pullover über den Pyjama und dann nahm er auf dem abgewetzten grünen Sofa in Thilos Zimmer Platz. Von dort konnte er die Landschaften betrachten, die über den Boden und an den Wänden verteilt waren, und auch das Bild auf der Leinwand. Sie versuchten sich an einer Schachpartie, doch langweilte es sie bald. Wojnicz mochte das Spiel auch nicht besonders, zu oft hatte sein Vater ihn damit sekiert. Sicher in der Hoffnung, das Spiel der Könige würde den widerspenstig nebulösen Verstand des jungen Mieczys in die gewünschte Form bringen. Am Hof des Kaisers wurde schließlich Schach gespielt, der Kaiser persönlich schätzte das Spiel sehr. Es war ein Zeitvertreib für Männer von hoher Geburt, das Spiel verband sich mit dem Gedanken an eine gehörige Portion Intelligenz und die Fähigkeit, vorausschauend zu denken. Die Figuren auf dem Brett den Regeln gemäß zu bewegen, würde dem Leben des Sohnes einen gewissen Automatismus verleihen, und damit würde ihm gewiss die Welt, so die Auffassung Januaris, sicherer, ja freundlicher erscheinen. So setzten sie sich immer nach dem Mittagessen zu einer Partie an den Tisch. Gerade dann, wenn der Körper mit der Verdauung befasst war und eine leichte Schläfrigkeit heraufzog, stellten sie die Figuren auf, und der Vater überließ Mieczys den ersten Zug. Machte der Junge einen Fehler, kam der Vater auf die Seite des Sohnes, stellte sich hinter dessen Rücken und bemühte sich, die Aufmerksamkeit seines Sprösslings auf den Zusammenhang von Ursache und Wirkung in der Abfolge der Züge zu lenken. Doch Mieczys war entweder verstockt oder, mit den Worten des Vaters, schwer von Begriff. Und der Vater ließ sich von seinem Zorn hinreißen, er verließ den Raum, um eine Zigarre zu rauchen, und der Sohn sollte so lange über dem Schachbrett brüten, bis er etwas Vernünftiges, Verteidigung oder Angriff, ausgebrütet hätte. Der kleine Mieczysław Wojnicz verstand durchaus die Regeln des Spiels und er war sehr wohl in der Lage, vorausschauend zu denken, doch interessierte es ihn ganz einfach nicht. Züge nach den Regeln zu führen, in der Absicht, den Gegner zu besiegen, schien ihm nur eine der Möglichkeiten zu sein, die in den Figuren steckten. Das Schachbrett wurde ihm zu einer Sphäre, in der sich Schicksale abspielten. Die Figuren sah er als Gestalten an, die ihre Intrigen spannen, miteinander, gegeneinander, in ihre verzwickten Verhältnisse verwickelt. Sie in die strengen Regeln des karierten Bretts einzuschließen und einem formalisierten Spiel auszuliefern, schien ihm eine Vergeudung dieser Möglichkeiten. Wenn also der Vater das Interesse am Schachspielen verlor und sich wichtigeren Dingen zuwandte, versetzte Mieczys die Figuren in die Steppe des Teppichs und auf die Berge des Sessels, wo sie sich ihren eigenen Geschichten hingeben konnten. Sie gingen auf Reisen, richteten sich Küchen, Häuser und Paläste ein. Der Aschenbecher des Vaters wurde zum Boot, die Schreibfedern zu Rudern, und unter dem Stuhl öffnete sich eine Kathedrale, in der eine Trauung stattfand. Die schwarze Dame vermählte sich mit der weißen. Unter den Figuren des Schachvölkchens fand er sich im Springer wieder. Der Springer brachte Nachrichten, versöhnte die Zerstrittenen, sorgte auf Reisen für den Proviant oder warnte vor Gefahren. Wenn Yusef sich näherte, wenn die Figuren vom Teppich geräumt werden mussten, wenn zum Mittagessen gerufen wurde. Und hatte er vom Vater eine Rüge bekommen und wurde zur Strafe ohne Abendessen in sein Zimmer geschickt, machte er sich mit der Würde des Springers auf den Weg. 2 Schritte nach vorn, einen zur Seite. »Mein Vater wollte, dass ich zum Militär gehe«, sagte Wojnicz, während er die Arbeiten seines Leidensgenossen betrachtete.
»Du machst Witze. Uniform finde ich lächerlich«, erwiderte Thilo, den Blick auf seinen Pinsel geheftet, der Quader und Kugeln entstehen ließ, seine beliebtesten abstrakten Motive. »Und diese Epauletten und Orden, das ganze System von Zeichen, das an die Heldentaten ihres Trägers erinnern soll, Rang und Hierarchie, und dann die Uniform selbst, der schiere Gegensatz einer Bekleidung, steif und unbequem. Und je schmutziger der Krieg, desto glänzender die Uniformen. Diese ganze Staffage bis hin zu den Knöpfen, ein Staatswappen auf den Knöpfen. Kannst du dir das vorstellen? Wenn du den Standpunkt nur ein wenig verschiebst, vom Widersinnigen zur Vernunft hin...«
Hier bewegte Thilo auf ulkige Weise den Kopf,
dann ist so eine Uniform eine völlig unglaubliche Kostümierung. Denn was tun diese Männer in Uniform? Sie töten. Was ist ihr Geschäft? Gewalt.
Du bist Pazifist.
Ja. Aber wer, der bei Sinnen wäre, könnte denn das Töten wollen?
Mir haben Uniformen immer gefallen.
Oh ja, gerade bei euch. Die Paradeuniformen in der österreichischen Armee. Bei uns sieht es bescheidener aus. Die Uniform gibt dem Mann eine Form, das ist schon richtig. Und ohne Form wirkt ein Mann lächerlich. In Unterwäsche zum Beispiel oder nur in Socken.
Wojnicz schmunzelte und schaute auf die Hosenbeine seines Pyjamas, die unter den Hosen herausragten. Und er erinnerte sich, wie er einmal... mitten in der Nacht, als er aufgestanden war, weil die volle Blase ihn drückte, auf seinen Onkel getroffen war. Mit einer Bartbinde, die das Gesicht in 2 Hälften teilte und es flach erscheinen ließ. Die ansehnlichen Züge wirkten grotesk und lächerlich. Mieczys war es, als sähe der das Gesicht einer Puppe. Die heruntergelassene Hose hing um die Knöchel und eine bräunliche Gurke baumelte zwischen den behaarten Beinen. Eines Angehörigen des Militärs schien das nicht würdig, so ein verschrumpeltes Ding in der Hose zu tragen.
»Sollten sich die Frauen nicht auch mit Uniform verkleiden und Baretts tragen, je nachdem, wie viele Kinder sie zur Welt gebracht haben, wie viele Mittagsmahlzeiten sie gekocht und wie viele Kranke sie gepflegt haben? Das wäre doch schön und gerecht. Aber wenn du solchen Gefallen findest an Uniform, hat es dich dann nicht zum Militär gezogen?
Mein Vater wollte es. Aber du weißt ja, wir haben keine eigene Armee und kein eigenes Land. Ich hätte für den Kaiser gekämpft.
Thilo nickte.
Aber mein Vater meinte, ich sollte zur Armee des Besatzers gehen. Seinen jüngeren Bruder hatte er ja auch dorthin geschickt. Und wenn Polen eines Tages wieder frei wäre, würden wir nur die Uniform wechseln und hätten gleich eine gut ausgebildete Armee in unserem eigenen Staat. Aber dann stellte sich heraus, dass ich kränklich war und schwach.
Da war dein Vater sicher enttäuscht, oder?
Und wie? Er dachte sich auch gleich etwas Neues aus. Wenn sein Sohn nicht zur Armee kann, und sei es nur eine Phantomarmee, dann sollte er wenigstens einen anderen Dienst leisten. Also hat er mein Studium ausgewählt. Ich sollte für mein Vaterland studieren, dessen zivilisatorisches Niveau heben, denn gegenwärtig sei es noch rückständig und primitiv. Und solange man nicht Ordnung schaffe bei uns, so meinte er immer, solange man die Städte nicht modernisiere und die Dörfer nicht zivilisiere, die Unwissenheit und den Analphabetismus nicht bekämpfe, könne man auch keine gesunde Gesellschaft aufbauen.
Damit hatte er ja recht.
Also habe ich in Dresden angefangen, das zu studieren, was er für mich ausgesucht hatte.
Hat es dir gefallen?
Thilo betrachtete ihn aufmerksam, mit einer Spur von Mitleid, wie es Wojnicz schien.
Ich habe mich verloren gefühlt. Eine Stadt wie Dresden passt nicht zu einem technischen Studium. Dort würde man besser Kunst studieren, so wie du. Aber du weißt ja, Bürgern eines nicht existierenden Staates steht es nicht an, sich mit derlei erhabenen Dingen zu befassen.
Thilo schloss die Augen.
Du tust mir leid, Wojnicz. Du bist so sensibel und so gut. Ich habe Sorge, dass dich einmal jemand ausnutzt. Aber du bist auch sehr stark. Nur kannst du diese Stärke noch nicht richtig hervorholen.
Ich kenne mich in der Kanalisationstechnik aus. Und ein Wasserklosett kann ich bauen.
Im letzten Jahr des Studiums war Wojnicz krank geworden. 12 Monate hatte er in dem Haus auf dem Land verbracht. Dort gab es nun gewiss keine Wasserklosets, nicht einmal etwas auch nur annähernd Ähnliches. Man ging zu einem hölzernen Abtritt, der hinter dem Haus stand. Im Winter, als er ständig fieberte, verließ er überhaupt nicht mehr das Haus, erledigte sein Geschäft in einen Eimer, den der Diener draußen ausleerte. Während dieses Jahres seines Krankenlagers begann er sich für Imkerei zu interessieren. In der bescheidenen Bibliothek seines Vaters hatte er ein Buch dazu gefunden. Im Sommer richtete er mit väterlicher Hilfe einen nicht allzu großen Bienenstock ein, und da die Imkerei ihm sichtlich gut tat, befand der Vater, dass es genug sei mit den Wasserklosetts. Nun sollte sein Sohn sich mit patriotischer Bienenzucht befassen.
»Frag mich besser nichts, sonst höre ich nicht mehr auf zu reden«, warnte Wojnicz Thilo freundschaftlich.
»Würden die Polen sich intensiv mit der Imkerei befassen, sie könnten eine große Wirtschaftsmacht werden. Honig ist ein wertvoller Rohstoff, der nicht nur unmittelbar verzehrt werden kann, er dient auch zur Herstellung weiterer Lebensmittel, zur Fertigung von Produkten für die Körperpflege und als Grundlage für Arzneien. Weiterhin lässt sich aus dem Bienenstock natürliches Wachs gewinnen. Im Hinblick auf den gewaltigen Nutzen der Imkerei waren Vater und Sohn zum ersten Mal im Leben einer Meinung. Eine umfassende Förderung der Bienenzucht. Apitherapie. Honigliköre. Salbe aus Bienenwachs gegen Rheuma. Und Januari schwang sich gar zu der Überzeugung auf, dass es am besten wäre, wenn die Polen nicht nur alle Imker würden, sondern gleich selbst in Bienen sich verwandelten. Was für eine wunderbare Gesellschaft wäre das! Was für eine Harmonie! Welch verantwortungsbewusster Gemeinschaftssinn! Denn eben dieser Instinkt fehlte den Polen, deshalb hatten sie sich in 3 Stücke reißen lassen. Und jetzt steckten sie in ihrer Unfreiheit fest wie Fliegen im Bernstein, mit aufgerissenen Mündern, ein erstarrtes Volk. Hätten sie doch nur eine Königin, die auf Jahrhunderte hin eine Ordnung schuf, eine Ordnung, in der Fleiß und Gründlichkeit die größten Tugenden wären. Und dann gab es noch etwas anderes. Das allerdings hätte Mieczysław gegenüber seinem Vater nie erwähnt, denn dieser wurde immer sehr ernst, wenn er auf Polen zu sprechen kam. Seine Miene verdüsterte sich und Kummerfalten zerfurchten seine Stirn. Der junge Wojnicz dachte, dass es dem Leben vor allem an Süße fehlte, an dieser Köstlichkeit, die im Mund zerfließt mit dem Geschmack von Kräutern, Blumen, Sonne. Und hätte er genügend Mut besessen, er hätte zu seinem Vater gesagt, »Äßen die Polen mehr Honig? Das ganze Land würde sich verändern.« Nach seinen nächtlichen Besuchen bei Thilo kehrte Wojnicz nicht sofort auf sein Zimmer zurück. Barfuß stieg er ins Dachgeschoss hinauf, um ins Zimmer der Frau Opitz zu gehen. Auch untertags schlich er sich öfters dort hinauf, wenn er sicher sein konnte, dass der Hausherr und Raimund nach Waldenburg gefahren waren oder in sonstigen Angelegenheiten das Gästehaus verlassen hatten und die anderen alle schliefen, wenn er Frommer in seinem Zimmer schnarchen und August im Schlaf husten hörte. Er tat dort nichts Besonderes. Er setzte sich aufs Bett. Die Matratze gab unter ihm nach, und er spürte, wie ihn trotz der wenig bequemen Haltung eine Kraftlosigkeit befiel, ja geradezu eine Lähmung. Er zog sich die Tischdecke mit den Fransen um die Schultern, saß einfach da und starrte vor sich hin. Am Kopfende ein sorgsam gefaltetes Nachthemd aus Leinen, mit Spitze verziert. An einer Stelle ist der Stich gerissen und das Garn franst aus. Wojnicz beugt sich über das Hemd, betrachtet die beschädigte Spitze. Und plötzlich kommt ihm etwas in den Sinn. Von seinem ersten Tag im Gästehaus, als er in den Salon gekommen war und sah, was er sah. Die Einzelheiten dieses Nachmittags verschwammen ihm nach und nach in der Erinnerung, doch dieses eine Bild kehrt wieder, wie eine Fotografie, die zu einer größeren Sammlung gehört, verloren gegangen und wieder aufgetaucht. Die Wange, die Kieferlinie, die pfirsichfarbene Haut mit dem zarten Flaum, der Mundwinkel, filigrane Zeichnung, die an einen Beistrich denken ließ, leicht geschwungen, als hätte der tote Mund noch einmal lächeln wollen. Wojnicz ist überrumpelt von dieser Erinnerung. Er wusste nicht, dass er sie noch in sich trug. Er wusste nicht einmal, dass er hingeschaut hatte. Ab Mitte Oktober kamen herrlich sonnige Tage. Nach einigen kalten Nächten hatte das Laub sich gelb und rot gefärbt und in der dritten Woche des Monats wachte Mieczysław Wojnicz in gänzlich veränderter Dekoration auf. Er war umgeben von allen Schattierungen in Gelb, Orange und Rot, die hier und dort noch durchwoben waren vom letzten verbliebenen Grün. Der Taumel der Farben, schärfer noch hervorgehoben durch das kalte Blau des Himmels, machte trunken, und Wojnicz wollte Thilo schon um Farben bitten, damit er diese wunderbaren Wandlungen festhalten könnte. Die einzelnen bunten Blätter fielen aufs Straßenpflaster, als wollte eine stille Kraft die harte Oberfläche mit einem Mosaikteppich bedecken. Wie weich die Welt jetzt wurde, wie sanft. Vom plötzlichen Sonnenlicht lebten die Schwalbenschwänze wieder auf und flogen, groß wie Spatzen, an die Scheiben, auf der Suche nach Unterschlupf vor der Kälte, um schließlich auf den Fensterbrettern zu sterben. Beim ersten Frühjahrsputz würde man ihre brüchig gewordenen grauen Flügel zusammenfegen wie Kehricht. Wenn 6 Wochen der Kur verstrichen waren, begab sich jeder Patient zu einer Generaluntersuchung bei Dr. Semperweis. Nachdem Semperweis eine halbe Ewigkeit lang Wojnitschens Lunge abgehört hatte, eine ausgesprochen langweilige Untersuchung, schien er recht zufrieden. »Können Sie sich bitte nackt ausziehen?«, fragte er. Wojnicz stand in Unterhosen vor ihm, die bis an die Knie reichten. Ganz dünn waren sie, aus weichem Batist. Ein ganzes Dutzend hatte ihm sein Vater gekauft, dazu Unterhemden aus Baumwolle und 4 neue Hemden sowie ein elegantes Jackett in Rostrot. Es schien ihm allerdings nicht mehr ganz in Mode zu sein. Auch seine Unterwäsche entsprach nicht ganz dem, was bei den Patienten aus ganz Europa zum Vorschein kam, wenn sie sich den Wasseranwendungen nach Dr. Kneipp unterzogen. »Das muss ich ablehnen«,
sagte Voynich mit einer Entschlossenheit, die sich auch auf seinem Gesicht abzeichnete. Dr. Semperweis, der die Instrumente zur Untersuchung von Hals und Rachen beiseite legte, drehte sich verwundert um.
»Was haben Sie gesagt?«
»Dass ich das ablehnen muss.«
»Warum das denn? Sie sind beim Arzt.«
»Aus religiösen Gründen«, stammelte Voynich.
»Sie sind doch Katholik, und Katholiken ziehen sich aus beim Arzt.«
»Das ist kompliziert.«
»Wilde«, kommentierte Dr. Semperweis nach einer Weile.
»Da fehlt mir die Geduld. Wie wollt ihr euch auf moderne Weise behandeln lassen, wenn ihr euch ziert, den Arsch nackt zu machen?«
Voynich blieb ruhig, als wäre er es gewohnt, solche Dinge zu hören. Ja, fast hätte man den Eindruck gewinnen können, er teilte die Empörung des Doktors.
»Ich sollte sie hinauswerfen. Lasst euch doch von Quacksalbern und Kräuterhexen behandeln.«
Voynich schwieg weiterhin würdevoll.
»Und wie ist das, mein prüder Jüngling, bei der Wasseranwendung? Da musst du dich ja wohl ausziehen.«
»Ich lasse die Unterhosen und das Hemd an.«
»Das ist mir der rechte Katholik. Aber gut, mit dem Aberglauben werde ich mich nicht herumschlagen. Dann ist die Untersuchung jetzt beendet, und ich schreibe es in die Akte, dass er sich nicht ausziehen wollte.«
»Ha!«
Und Semperweis wechselte sogleich das Thema.
»5 ordentliche Mahlzeiten täglich, nicht vergessen. Viel Milch, viel Butter. Alles muss warm sein. Spaziergänge und Liegekur. In der Liegehalle kann man die besten Bekanntschaften knüpfen und, wer weiß, vielleicht noch mehr. Sonst noch etwas, der Herr mit dem schwer auszusprechenden Namen?«
Voynich kleidete sich eilig an.
»Nein, nein.«
»Was bekommt ihr bei dem Opitz denn jetzt zu essen, da ihm die Köchin gestorben ist?«
fragte der Doktor in einem plötzlichen Anflug von Sorge.
»Wenn Sie möchten, können Sie zu uns kommen und die volle Verpflegung erhalten. Wir haben einen Koch aus Italien.«
»Ich frühstücke im Kurhaus. Dort esse ich auch zu Mittag. Die Künste dieses Kochs schätze ich sehr. Zu Abend speise ich im Gästehaus, und ich kann nicht klagen. Immer gibt es reichlich Käse. Um den Ziegenkäse fährt Herr Opitz eigens nach Friedland. Bisher kommen wir ganz gut zurecht, und Herr Opitz sucht eine Köchin.«
Semperweis verschränkte die Arme vor der Brust und seufzte.
»Eine Köchin! Wissen Sie eigentlich, wer verantwortlich ist für all unsere Misserfolge?
Die Mütter. Sie prägen unser Verhältnis zur Welt und zum eigenen Körper. Das sagen die neuesten Erkenntnisse einer Wissenschaft, die Psychoanalyse heißt.«